Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Persebis-Fans, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Zusammen mit Rainer Lemm machen wir heute den 78. Insider-Podcast. Junge, Junge, wie die Zeit vergeht. Wir haben heute durchschnittliche Gewächse zu bieten, ja, wenig Spätlese, viel Tafel Obst. Aber egal, wir sprechen über alles und es ist auch wichtig, dass wir eben auch mal über Dinge sprechen, die vielleicht nicht so high-end sind, aber damit Sie einfach wissen, wie wir da in der ganzen Geschichte vorgehen. Fangen wir mal an mit Deutsche Pfandbriefbank. Da hat der Vorstand gekauft, Markus Schulte heißt der Mann. Auch nicht so doll, oder?
Der Mann ist bestimmt doll, der ist schon lange CEO.
Ja, ja, genau.
Der war auch schon am 21.08. Hier bei uns und hat er da auch schon gekauft. Nämlich für die Deutsche Pfandbriefbank, die ja letztlich nicht die alte DEPFA ist, sondern ein Relikt oder eine Abspaltung aus der Bayerischen Handelsbank ganz früher und aus der Hypo Real Estate zuletzt. Also ich habe da schon mal hier länger historisch aufgearbeitet. Das lassen wir aber heute, das würde den Rahmen sprengen. Tatsache ist, wir haben hier einen großen Immobilienfinanzierer vor uns, der natürlich Pfandbriefe ausgibt. Der Name ist Programm. Aber wir haben hier Probleme mit Bestandsimmobilien. Und das ist ja im Moment sowieso bei Büroimmobilien ganz schwierig, weil die Bewertungen langfristig sinken. Jetzt kommen noch steigende Zinsen durch den Nahostkonflikt hinzu. Das heißt, die Beleihungswerte gehen nach unten und können sogar gerissen werden. Im schlimmsten Falle, sodass wir hier eventuell nochmal Systemstress aufkommen sehen werden. Es ist im Moment noch alles gut abgepuffert, aber steigende Zinsen sind immer ein Problem. Wir haben im Moment auf der 10-jährigen Bundesanleihe zum ersten Mal wieder seit Jahren, ich glaube seit 2011, 3% draufstehen. Das ist richtig viel, wenn ich eine Refinanzierung vor mir habe. Das heißt, es könnte bei Kunden, gerade bei Immobilienentwicklern, zu Problemen kommen. Und das wird dann mit einem leichten Zeitverzug die Deutsche Pfandbriefbank sehr wohl spüren. Sie hat zum Beispiel im letzten Jahr einen Verlust gemacht von, ich glaube sogar irgendwie 1,50 Euro pro Aktie, das war ziemlich viel, und wird voraussichtlich nach heutigen Schätzungen ungefähr 40 Cent im laufenden Jahr verdienen. Aber das ist alles andere als sicher, weil gleichzeitig der Verlauf der Ertragsschätzung, die Revision, negativ ist. Ob da wirklich noch eine schwarze irgendwas, 10 Cent oder 0 oder was auch immer überbleibt, steht in den Sternen. Und fürs nächste Jahr, sieht es zwar ein bisschen besser aus nach den heutigen Schätzungen, aber wenn die Zinsen sich länger da oben versteifen, dann wissen wir, dass wir da ein Problem haben. Wir sehen es auch am Aktienkurs, der übrigens sehr fragil war. Ich hatte damals schon am 21.08. gesagt, bloß nicht kaufen bei 5,50 Euro aus verschiedenen Problemen. Jetzt sind wir bei 2,80 Euro, also gut die Hälfte. Daran sieht man, wie dieser Systemstress auch direkt auf den Markt schlägt oder hier auf den Aktienkurs der DEPFA, die auch nur noch eine Marktkapitalisierung von 370 Millionen hat. Das war mal ein Riesenwert. Milliardengeschäft, ich glaube, der Höchstkurs liegt bei 140 oder sowas vor 7-8 Jahren. Mit anderen Worten, ich kann auch heute zu dem reduzierten Kurs, aber anderen größeren Problemen potenziell immer noch nicht kaufen. Ich würde dem Kauf hier nicht folgen. Das ist natürlich ein schönes Signal von dem Herrn Schulte, aber mehr auch nicht. Da bin ich relativ renitent.
Okay, ja gut, einverstanden. Wo wir jetzt schon bei der Immobilienfinanzierung sind, der nächste Wert hat auch mit Immobilien zu tun, LEG Immobilien. Katrin Köhling hat da gekauft. Es sind auch ein paar aus dem Vorstand und Aufsichtsrat, die auch noch zugekauft haben.
Jawohl.
Ja, 57,35 zum Kurs. Auch nicht so doll, oder?
Nee, der ist heute schon wieder niedriger, der Kurs. Erwartungsgemäß nach den schweren Tagen. Aber hier haben wir natürlich noch in reinerer Form durch den hohen Wohnungsbestand an vermieteten Wohnungen diese gerade erwähnten Probleme vor uns. Übrigens ist die Frau Köhling auch CFO. Insofern ist auch hier die erste Reihe, die C-Reihe so genannt, mit einem klaren Signal unterwegs. Ja, wir leben noch. Wir wollen unser System hier unterstützen und glauben an unsere Firma. Aber auch hier ist die Vorhersagbarkeit ähnlich wie vorher glatt bei Null. Ich meine, das KGV liegt nur noch bei 5. Wir haben ja schon über niedrige KGVs gesprochen. Irgendwo in dem Bereich von 5 oder niedriger wird es dann auch tatsächlich ein Warnsignal und heißt, wir haben überhaupt keine Vorhersehbarkeit und der Markt hier ist extrem vorsichtig. Und ich glaube, das ist auch hier der Fall, weil die Aktie innerhalb von 18 Monaten von rund 90 Euro, gut 90 Euro, auf jetzt 55 gefallen ist. Ja, gleichzeitig haben wir eigentlich stabile Ertragsschätzung. Wir haben hier übrigens mit der LEG den größten Bestandshalter in Nordrhein-Westfalen und die Nummer 2 in Deutschland nach der Vonovia vor uns. Also auch nicht niemand. Die haben eine Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden, sind also ein Riesenviech und politisch relevant. Aber da kommt die Politik hier nochmal negativ ins Spiel. Wir haben die Mietpreisbremse, wir haben sogenannte Kappungsgrenzen bei verschiedenen Ansetzungen. Wir haben energetische Vorschriften, die alles teurer machen, sodass wir hier, tja, so eine Art kreative Enteignung hat man das vorher genannt im Sozialismus. Ja, also es wird ihnen schwieriger gemacht, überhaupt Geld zu verdienen und es wird ja auch nicht mehr Wohnraum dadurch geschaffen, sondern vielleicht sogar eher weniger. Jetzt haben wir auch noch die steigenden Zinsen, die LEG im Regelfall über Anleihenemissionen dann auch weitergeben kann, aber eben nicht immer. Das heißt, wir hatten früher mit der LEG bei ganz noch höheren Kursen, auch ist der Höchstkurs 140 Euro, jetzt 55. Früher hatten wir einen ganz sicheren Dividendenmaschine, einen Aristokraten vor uns. Heute haben wir eher einen zinssensiblen, politisch regulierten Free Cashflow mit einem kleinen Bilanzstress, der jetzt schon anfängt, weil natürlich die Loan-to-Values, die Bewertungskennziffern leiden unter diesen steigenden Zinsen. Und deswegen würde ich auch diesem Kauf hier nicht folgen. Ist ja auch übrigens nur ein kleiner Kauf von 28.000 Euro, aber immerhin. Ich kann dem Ganzen so nicht viel abgewinnen.
Ja, bei dem Kleinkauf war dann noch ein Kauf von dem Herrn Zimmer, der Aufsichtsrat, von 198.000 noch dabei. Aber egal, ändert an der Qualität der Aussage. Wir lassen es mal lieber bleiben, auch nichts.
Ja, will ich sagen, ja.
Ja, so. Okay, dann kommen wir zu unserem dritten Wert. Das ist ein Finanzdienstleister, MLP. Lange nichts von gehört. Jan-Frederik Berg hat gekauft für 145.000 Euro. Es kostet 7,28 Euro.
Ja,
muss man auch nicht.
Muss man eher nicht haben, aber aus anderen Gründen. Ich glaube, der Kurs ist okay. Wir hatten zum Beispiel 2023 noch einen Kurs von 4,80 Euro, sind jetzt über 7. Das hat sich schon ganz gut entwickelt, wenn auch mit einer gewissen Volatilität. Aber MLP als Geschäftsmodell, ich meine, die waren früher ein riesen DAX-Wert und haben sich jetzt auf schlappe, immerhin beachtliche 777 Millionen aktuell Marktkapitalisierung reduziert. Die Bewertung ist eigentlich okay, mit einem KGV von 1,4 für das aktuelle Jahr und KGV 10 fürs nächste Jahr, weil man relativ mehr verdienen soll. Aber die Ertragsschätzung, beide Funktionen sind gerade am Fallen. Das liegt so ein bisschen auch am Geschäftsmodell. Wir haben ja die klassische Beratung von Akademikern vor uns, Ärzte, Juristen, Ingenieure. Ich weiß, dass die MLP-Berater schon an den Universitäten tätig sind, um sowohl Kollegen als Berater potenziell, aber auch Kunden dort, angehende Akademiker abzugreifen. Und das war nicht immer gut, war sehr zyklisch. Man hat das versucht auszugleichen, indem man mehr Vermögensverwaltung anbietet, also wiederkehrende Erträge schafft. Aber wir haben hier klassische finanzielle Risiken vor uns. Einmal die Regulatorik, Provision und andere Dinge, die da beschnitten werden können. Dann Reputation bei Falschberatung, wissen wir auch, dass das immer ein Thema ist. Und drittens die Fluktuation bei den Beratern selber, das ist eigentlich deren größtes Problem. Die müssen immer wieder kurbeln, um immer neue Berater ranzukriegen, weil viele Leute diese Provisionshast hat, irgendwann leid sind. Man kann das auch abstrakt formulieren. MLP berät Menschen und durch das Internet und andere Plattformen wird es eigentlich immer weiter immer einfacher, sich selbst zu beraten, selber sich um sein Geld zu kümmern. Das heißt, das Geschäftsmodell ist für mich eigentlich unter Druck, schon seit Jahren, weil das Internet hier ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat und wir wissen ja alle, Trade Republic und Co., Nullkosten oder irgendwelche progressiven Kosten, die ja rein regulatorisch bedingt sind, aber absolut total niedrig. Ich kann auch in dem MLP-Kauf bei 7,28 Euro nicht folgen, weil ich glaube, das Geschäftsmodell wird dauerhaft noch mehr Konkurrenz durch KI und Co. kriegen. Das ist ja der große Elefant im Raum. Also auch hier würde ich mich eher zurückhalten.
Okay. Ja, kommen wir zu allem Unglück. zu unserem Insider-Verkauf, wo wir uns immer halb totlachen. Viromed Medical AG, Uwe Verband hat mal wieder zugeschlagen, in Anführungsstrichen. Hat für 900.000 Euro Aktien seines Unternehmens verkauft.
Aber der hat ja inzwischen, der hat inzwischen 1,3 Millionen Aktien verkauft, ja. Das
genau.
Ist absolut bei knapp 6 Euro nicht viel, aber trotzdem viel Geld. Und ich habe gar nicht mehr genau gefunden, wie viel er noch hat. Also irgendwo zwischen 55% und 70% Anteil an der Firma Viromed hat er mit seiner Frau zusammen noch. Und ich glaube auch, dass das Ganze technologisch, pharmazeutisch sehr wohl einen Sinn hat, diese Wundheilung mit Kaltplasmatechnologie. Aber man muss eben dafür Geräte verkaufen oder vermieten. Das heißt, man versucht hier eine Tech-Plattform aufzubauen. Und das ist das Problem. Wir sind noch sehr früh in diesem Zyklus. Man hat noch keine kalkulatorisch sicheren, stabilen Free Cashflows. Und das ist für mich das Problem. Wir haben ja ein Geschäftsmodell, was eigentlich auch eine One-Man-Show ist, über den Herrn Berban, den ich ja hier mit seiner Show und den entsprechenden Präsentationen schon mal auch kritisch begleitet habe. Nein, aber ich glaube, in dieser Form oder in diesem frühen Stadium ist die Aktie einfach nichts für einen Privatanleger. Und man sieht auch, eine 5,80 Euro, das läuft so ein bisschen asymptotisch, so ein bisschen schräg rechts nach unten. Das ist nicht so richtig attraktiv und viel Volumen gibt es übrigens an der Börse auch nicht. Das heißt, wenn ein größerer rein wollte, jetzt institutioneller, die haben gar keine Chance. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen immer, was das hier an der Börse zu suchen hat. Ich weiß, dass sie diese Plattform aufbauen wollen, dass sie dafür auch vielleicht mal eine Kapitalerhöhung machen brauchen und dafür braucht man die Börse. Aber ich würde mich daran nicht beteiligen, ich würde dem Verkauf folgen.
Vielleicht ist das auch so eine Herzschmerzgeschichte, die Frau gegen den Mann oder was, der Teufel.
Ah, das ist jetzt, sehr fantasievoll.
Okay. War ja nur der Versuch einer Erklärung.
Vielleicht.
Ja, warum? Ja, prima. Das war's für heute. Und dann freue ich mich oder wir freuen uns auf nächste Woche und sagen Tschüss.
Ciao, viel Erfolg.
Tschüss. Ciao.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse Bios Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse Bios Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse-Bios-Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse Bios Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985480015, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MbH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.